Wir heißen euch alle ganz herzlich willkommen heute zum letzten Abend dieser Woche. Ein besonderer Gruß der Schlosskirchen-Fans aus Karl-Marx-Stadt. Man muss sich überlegen, ob man in Karl-Marx-Stadt oder in Schwarzenberg ist heute Abend. Wir heißen euch willkommen. Ich denke auch. Diejenigen, die überhaupt das erste Mal in einer Kirche sind, die wollten wir heute besonders willkommen heißen. Beifall bitte. Eigentlich wollte ich heute Abend mal die Tradition des besonders Begrüßen durchbrechen. Ich wünsche für uns alle einen guten Abend in Jesu Namen.
In unserem Fragekasten lag ein Brief besonderer Art. Ich möchte ihn vorlesen. Hiermit habe ich keine Frage, sondern etwas ganz anderes. Diese Tage waren wirklich nicht nur ein Erlebnis für ein paar Tage, sondern etwas, was in uns bleiben wird. Vielen Dank. Aber sagen Sie doch bitte all denen einmal Dank, die in diesen Tagen und bei den Vorbereitungen mitgeholfen haben und immer wieder hilfreich zur Seite standen. Eine Familie aus Schwarzenberg. Hier gilt nichts hinzuzufügen.
Bei den Ansagen hatten wir vorhin noch vergessen, an den Abenden wurde zu den Unkosten 4.006 Mark und 95 Pfennig beigetragen. Das deckt die Unkosten natürlich weit. Wir haben noch einen besonderen Zweck, den wir aber nicht nennen wollen.
Liebe Freunde, ich war mal dabei, als einer Folgendes erzählte. Das war ein Assistent von der Universität Leipzig. Der war mal mit einer Forschungsexpedition in den Sudan gefahren, nach Afrika. Und dort hatte der folgendes Erlebnis. Der sitzt in der Hütte eines Häuptlings und unterhält sich mit dem. Und der Häuptling sagt nun, da bist du also von sehr weit her gekommen. Ja, sagt der Assistent. Und der Häuptling sagt, wie weit ist es denn von meinem Dorf bis zu deinem Dorf? Er sagt, das sind viele zigtausend Kilometer, aber da kann sich der Häuptling nichts drunter vorstellen. Und da sagt er, da bist du mit dem Kamel viele Tage durch die Wüste geritten. Nein, sagt der Assistent, zwischen deinem Land und meinem Land, da liegt nicht bloß die Wüste, da liegt noch ein großes Wasser. Ach, da bist du wohl mit dem Kanu über das Wasser gefahren. Nein, sagt der Assistent, über das Wasser, da bin ich geflogen. Was, sagt der Häuptling und guckt ihn ungläubig an. Naja, sagt der Assistent, geflogen, durch die Luft. Der Häuptling sagt, du, komm mal her und geht mit ihm raus vor die Hütte und sagt, los, flieg mal eine Runde durch die Luft und zeig mal, was du kannst. So sind die Menschen im Sudan und auch hier in Schwarzenberg. Die Menschen, die Leute, wollen für alles Beweise. Die Menschen wollen für alles einen Beweis haben. Und wenn wir Christen zum Beispiel sagen, Jesus Christus ist nicht tot, sondern ist auferstanden und lebt, da heißt es sofort, beweis mir das mal. Darauf kann ich nur antworten, die Wahrheit, dass Jesus lebt, die ist nicht beweisbar. Aber sie ist erfahrbar. Ich kann sie dir nicht beweisen, aber du kannst diese Wahrheit erfahren. Nun kommt sofort die Gegenfrage, ja wie denn? Wie soll ich denn eine Begegnung mit Jesus haben, wenn ich den gar nicht sehen kann? Ich glaube bloß das, was ich mit meinen Augen sehen kann. Und wie kann ich denn da, wenn Jesus unsichtbar ist, eine persönliche Begegnung mit ihm haben? Die Antwort auf diese Frage, die steht im Markus-Evangelium im Kapitel 10. Dort wird erzählt von einem Mann, der war blind. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, was das bedeutet. Ein Mensch, der nie die Sonne sehen kann, der immer in totaler Finsternis lebt. Und der nie dabei sein kann, wenn irgendwas los ist, weil er sowieso nichts sieht, der immer ausgeschlossen ist, der überall nur am Rande lebt. Und eines Tages, da sitzt dieser blinde Mann, er lebt ja als ein Bettler, er sitzt im wahrsten Sinn des Wortes am Rande, am Straßenrande, einer Straße, die nach Jericho führt. Als er sich früh dahin setzt, um zu betteln, da ist es für ihn zunächst ein Tag wie jeder andere auch. Er legt seine Mütze hin und wartet, dass ein paar Leute ein paar Pfennige reinschmeißen. Er hat noch keine Ahnung, dass er den schönsten Tag seines Lebens vor sich hat. Und für dich, da hat heute der heutige Tag wahrscheinlich auch so angefangen wie jeder andere Freitag eben auch. Bist du in deine Schule gesaust oder in deinen Betrieb und dann nach Hause und schnell umgezogen und aufs Baden heute verzichtet. Also ich staune ja, dass ihr keinen Badetag habt oder habt ihr das auf morgen verschoben. Ich staune überhaupt, dass ihr alle hier seid. Das ist ja ganz enorm sowas. Ist ein bisschen enger heute hier, aber es geht schon, ne? Ich meine, ihr dürft das den Leuten, die die Kirche gebaut haben, nicht übel nehmen vor ein paar hundert Jahren. Da konnten die nicht ahnen, dass mal eine Zeit im sozialistischen Deutschland kommt, wo die Juren sich nicht begnügt mit solchen Nussschalen hier. Und also ich sage, für dich hat der Tag nun angefangen wie immer und jetzt bist du hier und sitzt in dieser Kirche. Du hast überall diese Plakate gesehen, wo der Name von Jesus draufsteht. Du stehst vielleicht nicht gerade auf Jesus, aber du bist nun hier in diese Kirche reingeschneit und lehnst dich zurück und versteckst dich irgendwo hinter einer Säule und wartest nun ab, was sie nun so zu bieten haben und was sie hier erzählen werden. Du denkst vielleicht auch das, was in der letzten Woche hinter dir lag oder an das, was vor dir liegt. Du hast vielleicht ein Problem, einen Termin beim Zahnarzt oder vor irgendwas Angst. Und du siehst heute Abend um dich herum viele junge Menschen. Und wenn du genau hinsiehst und in den Gesichtern der Menschen lesen kannst, da wirst du bemerkt haben, es sind viele mit einem fröhlichen Gesicht hier. Und du fragst dich vielleicht, denn es sind ja auch junge Menschen, die genau die gleichen Probleme haben wie du. Du fragst dich vielleicht, wie kommt das, dass in einem Haus, was man ein Gotteshaus nennt, junge Menschen sind, die so fröhlich aussehen. Du hast ja eben gehört, das Lied, was wir gesungen haben, vielleicht hast du es mitgesungen. Wir glauben, dass Jesus die Antwort ist auf alle unsere Fragen. Und jetzt denkst du vielleicht bei dir, ob dieser Jesus nicht auch die Antwort für meine Fragen und meine Probleme sein könnte? Wenn du so denkst, da denkst du genau richtig. Du hast vielleicht den schönsten Tag deines Lebens vor dir, wenn du heute zum ersten Mal Jesus begegnest. Da sind viele hier in dieser Kirche, die schon längst Jesus persönlich begegnet sind. Gott sei Dank. Und dann sind sicher welche hier, die vieles über Jesus wissen. Es gibt Menschen, die wissen sehr, sehr viel über Jesus. Die wissen alles über ihn und sind ihm noch niemals im Leben persönlich begegnet. Und dann sind sicher auch welche hier, die wissen von Jesus überhaupt nichts. Und wenn du zu denen gehörst, die von Jesus gar nichts wissen, das macht nichts. Dieser blinde Mann, von dem ich erzähle, der wusste von Jesus genauso wenig wie du. Er wusste von ihm gerade nur seinen Namen. Und als er nun Gelegenheit hat, Jesus anzureden, als er ihm mal begegnet, da greift er sofort zu. Als er nämlich so am Straßenrand da hockt und vor sich hin trieft, da hört er auf einmal so ein Getrappel auf der Straße und viele Füße und Leute sind unterwegs und Staub wird aufgewirbelt. Wo Jesus hinkommt, wird immer Staub aufgewirbelt. Aber er weiß ja noch nicht, dass es Jesus ist. Und er fragt nun die Leute, die an ihm vorbeirennen, was ist denn los? Kommt die Friedensfahrer? Oder kommen die Studenten, die zum Kartoffeleinsatz ausrücken? Alle rennen nur an dem blinden Bettler vorbei. Kein Mensch hält es für nötig, diesen Menschen zu informieren, was los ist. Und da schnappt er nun von denen, die vorbeihasten und alle ein bestimmtes Ziel haben, immer wieder einen Namen auf, nämlich den Namen Jesus. Und da sagt er sich, das ist doch der Mann, den ich unbedingt mal sprechen müsste. Den müsste ich mal erreichen, jetzt oder nie. Und da fängt er an, aus Leibeskräften zu brüllen, Jesus, erbarme dich. Ich möchte dir mal sagen, es genügt für den Anfang deiner Beziehung, wenn du diesen Namen Jesus weißt. Weißt du, wenn du dir sagst, ich kann mit Gott erst anfangen, wenn ich alle Probleme kapiert habe und alle Fragen geklärt sind und alle Fragen beantwortet sind, da fängst du nie mit Gott an. Es gibt viele Fragen. Deren Klärung muss man lange ertragen. Man muss mit vielen Fragen leben. Wir müssen vielleicht mit manchen Fragen ins Grab gehen. Und es wird uns nicht alles im Leben sofort klar. Und auch die Bibel enthält Dinge, die wir nicht immer sofort verstehen. Heute Vormittag, da habe ich mit dem Gunnar über der Bibel gesessen und die Bibellesung von heute gelesen. Hab gesagt, verstehst du, was hier steht? Nee, sagt er, ich auch nicht. Dann haben wir versucht, eine Lösung zu finden. Wir müssen immer wieder mit ungeklärten Fragen leben. Und wenn wir darauf warten wollten, dass wir alles geklärt haben, kommen wir nie zu Jesus. Am Anfang, da brauchst du nicht alles gleich zu wissen. Am Anfang, da genügt es, wenn du diesen Namen Jesus weißt. Und nebenbei bemerkt, genügt dieser Name auch für das Ende. Wenn dein Leben zu Ende ist, dann nützt es dir nichts mehr, wenn du den Namen deiner Frau rufst oder der Krankenschwester oder des Arztes oder irgendeines Menschen. Das sind alles Menschen, die können dir nicht helfen. Aber wenn du den Namen Jesus rufst, da hast du einen, der dich in deiner letzten Stunde, wenn die große Finsternis kommt, der dich bei der Hand nimmt und der dich hinüberführt in das hell erleuchtete Haus seines himmlischen Vaters. Wenn du mit dem Namen Jesus auf den Lippen sterben kannst, da kannst du selig sterben. Aber wir reden hier heute nicht über das Ende. Es geht heute Abend um den Anfang mit Jesus. Und da sage ich, für den Anfang genügt es, diesen Namen zu wissen. Der weiß diesen Namen und schreit ihn los. Und nun könnt ihr euch ja denken, was passiert, wenn einer auf der Straße anfängt, so zu brüllen. Da sind ja immer sofort ein paar Leute da, die sich bemüßigt fühlen, nur für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Und die stürzen sich auf den Blinden und sagen, du bist doch verrückt. Kannst du nicht so rumbrüllen, wenn der Herr Jesus kommt? Und da schreit er immer, immer lauter. Und weil der immer lauter schreit, da bedrohen sie ihn. Da sagen sie, Mensch, halt endlich deine Klappe. Und wenn du nicht still bist, da drehen wir dir den Saft ab. Du wirst dir doch nicht einbilden, dass dieser Jesus auch nur einen Blick auf so ein triefäugiges Subjekt wie dich werfen wird. Dieser blinde Bettler, der schreit immer weiter. Und der lässt sich nicht beleidigen durch die Menschen. Und er lässt sich nicht zurückweisen, der lässt sich nicht entmutigen. Der schreit, wie er nur kann, Jesus, erbarme dich. Dieser Mann, der braucht Hilfe. Und da ist es dem vollkommen egal, was die Leute von ihm denken und ob sie ihn für verrückt erklären. Wenn du zu Jesus willst, dann wird es auch immer Leute geben, die dich auch für verrückt erklären. Die werden dir den guten Rat geben und werden sagen, hör mal zu, die Platte mit Jesus, die ist da längst abgelaufen. Ist auch vollkommen sinnlos, sich mit solchem alten Kram einzulassen. Und wenn die guten Ratschläge nicht nützen, dann werden sie mit ihren Argumenten kommen, dann werden sie sagen, hör mal zu, im Zeitalter der Technik und der Wissenschaft, da hat es doch keinen Sinn, sich mit so einer Geschichte einzulassen. Und wenn die Ratschläge und wenn die Argumente nicht nützen, da werden sie kommen und werden dich bedrohen und werden sagen, pass auf, wenn du mit diesem Jesus anfängst, da drehen wir dir den Saft ab. Wir haben ja schon in dieser Woche von Eltern gesprochen, die das zu ihren eigenen Kindern sagen. Es gibt ja Eltern, die ihre eigenen Kinder erpressen und sagen, wenn du an Jesus glaubst, da kriegst du kein Geld mehr, da kannst du ausziehen. Ich kann dir nur sagen, was gehen dich die anderen Leute an? Und wenn es deine Eltern sind. Was gehen dich die anderen Leute an, wenn du zu Jesus willst? Wenn du zum Beispiel jetzt in diesem Augenblick mit ihm reden möchtest, meinst wegen, dass du die Hände faltest oder die Augen zumachst, Dinge eingelassen hast, dann möchte ich dir sagen, dann ist es kein Wunder, dass du schlechte Laune hast, dass du krank bist, dass du Depressionen hast. Wer nämlich solche Dinge tut, wer sich mit sowas einlässt, der begibt sich auf das Gebiet von Gottes Gegenspieler, auf das Gebiet des Satans. Da kommst du unter eine Macht, die dich fertig macht. Und ganz egal, ob du mit Bewusstsein dich mit solchen abergläubischen Dingen befasst oder ob du es bloß als Spaß machst, das ist egal. Manche, die machen das ja als Belustigung, so zur Party, mal ein bisschen Tische rücken und sowas. Das ist doch vollkommen egal, ob im Spaß oder im Ernst. Wenn ein Soldat, der an der Grenze steht, wenn der mal auf das Nachbarland spaziert und dort erwischt wird, da kann der auch nicht sagen, wollt bloß mal bitte frische Luft schnappen, mal sehen, wie bei euch die Primeln sind. Das gibt's doch überhaupt nicht. Sondern er läuft Gefahr, dass er erschossen wird, weil er sich auf dem Gebiet des Feindes des anderen Landes bewegt hat. Und wenn du eine Flasche Ciancali austrinkst, da ist doch egal, ob aus Spaß oder im Ernst, das Ergebnis ist dasselbe. Du bist tot. Du bist tot, du gehst kaputt, ob du dich nun im Spaß oder im Ernst mit abergläubischen Dingen befasst und mit Okkultismus. Und wenn du in solchen Dingen drinne hängst, mein Lieber, dann gibt es für dich nur eine Möglichkeit. Eine einzige, das ist, dass du mal zu einem Seelsorger gehst und dich freisprechen lässt. Und wenn du ein solcher Mensch bist, und wenn du vielleicht dazu neigst, dass du dein Leben wegwerfen möchtest, dann sage ich dir, schmeiß endlich mal deine Sünden weg und nicht dein junges Leben. Und komm zu Jesus und lass dir ein neues geben. Gerade dich ruft heute Abend Jesus, egal was du gemacht hast. Er ruft dich genauso, wie er diesen blinden Mann gerufen hat. Und ich frage dich, möchtest du diesem Herrn nicht folgen? Und möchtest du dir nicht ein Leben der Freiheit von ihm schenken lassen? Wenn du es willst, dann mach es so wie der blinde Mann. Vor diesem blinden Mann heißt es hier im Vers 50, und er warf seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Das ist ein ganz kleiner Satz, den überlesen wir gerne beim Bibellesen. Ist wie so ein Nebensatz, hier ist jedes Wort wichtig. Wir wollen uns nochmal jedes einzelne Wort jetzt angucken. Er warf seinen Mantel ab. Das heißt, er warf alles, was ihn jetzt hinderte, um schnell zu Jesus zu kommen, das warf er einfach weg. Das ließ er zurück. Bist du schon mal im Maximantel nach der Bushaltestelle gesaust? Da weißt du, wie das ist, wenn dir so ein Ding um den Wagen flattert. Da kann man den Bus verpassen. Und du kannst auch Jesus verpassen, wenn du nicht bereit bist, dich von bestimmten Dingen zu trennen. Vielleicht ist es im wahrsten Sinn des Wortes bei dir auch dein Mantel, der dich daran hindert, zu Jesus hinzukommen. Vielleicht dreht sich dein ganzes Denken und dein ganzes Geldverdienen, dein ganzes Streben, dein ganzes Arbeiten bloß darum, dass du dir moderne und exquisite Klamotten anschaffen kannst. Auch nicht gerade in der Jumo, wenn du was Modernes kaufen willst. Ist ja klar. Bei uns in der Jumo, da haben sie jetzt eine Verkäuferin ausgezeichnet, die hat eine extra Prämie gekriegt, die hat eine sogenannte Juniorenfreizeitjacke im jungen Kerl angedreht, die hing ein Vierteljahr im Schaufenster. Und da hat sich hinterher herausgestellt, die hat er gar nicht für sich gewollt. Der brauchte ein Geschenk zum Geburtstag seines Großvaters. Also, du. Du hängst vielleicht so sehr mit deiner Geldverdienerei und deinem Arbeiten und deinen Gedanken, du hängst vielleicht so sehr an den materiellen, an den äußerlichen Dingen und denkst bloß an dein Einkommen und Vorwärtskommen und mit dem Rücken an die Wand kommen, dass du gar keine Zeit mehr hast, mal an dich selber, an deine Seele zu denken. Weißt du, wenn einer nicht an Jesus glauben kann, und es gibt ja Menschen, die sagen, ich möchte wohl glauben, aber ich kann es nicht. Zum Beispiel war so ein Fragezettel mit drin. Ich möchte wohl, aber ich kann es nicht. Da hat das immer irgendeinen ganz konkreten Grund. Und der Grund ist nicht deine Bildung, weil du dir einbildest, so ein gebildeter Mensch wie du im 20. Jahrhundert, der könnte nicht mehr an Gott glauben. Weißt du, ich kenne genug Leute, die haben wissenschaftlich mehr auf dem Kasten als du und ich zusammen. Und die glauben trotzdem an Gott. Das schließt sich überhaupt nicht aus. Zum Beispiel der Werner von Braun, der die Mondrakete erfunden hat. Also das raffinierteste technische Experiment unseres Jahrhunderts. Dieser Mann hat gesagt, für mich sind die Wissenschaft und der Glaube wie zwei Fenster eines Hauses. Egal aus welchem Fenster ich rausgucke, ob aus dem Fenster Wissenschaft oder dem Fenster Glaube, ich sehe immer die Herrlichkeit von Gottes Wirken. Ich meine, wenn so ein kluger und gebildeter Mensch sowas sagen kann, da brauchst du mit deinen paar Jahren Schulbildung nicht daherkommen und sagen, also Gott, den gibt's nicht. Es ist nicht die Wissenschaft, die zwischen Gott und dir steht. Die echte Wissenschaft, liebe Freunde, die kann doch nur das finden, was Gott in die Menschen hineingelegt hat und in diese Welt. Und es ist nicht dein Verstand, der zwischen Gott und dir steht. Du hast doch deinen Verstand erst von Gott bekommen. Aber deine Sünde, die ist das, die zwischen Gott und dir steht. Wenn du nicht glauben kannst, da liegt das nicht an deinem aufgeklärten Verstand. Es liegt an deiner unaufgeklärten Sünde. Und das weiß ich nun nicht, was das spezielle Hindernis und die spezielle Sünde in deinem Leben ist. Warum du nicht an Gott glauben kannst. Solche Dinge, die kann man bloß in einem persönlichen Gespräch klären. Und du bist ja jetzt wieder eingeladen, dass du heute Abend da bleibst Wenn du willst, kannst du, wenn du Fragen hast oder dich mal aussprechen möchtest, du kannst einfach sitzen bleiben und wir kommen dann zu dir. Oder du kannst da hoch in diesen kleinen Raum gehen. Und du weißt ja, wenn du zu einem Pfarrer gehst, dass wir Pfarrer unter dem Beichtgeheimnis stehen. Also ist vielleicht manchmal ganz gut, wenn man sich mal ausspricht. Und wenn du dir mal klar darüber wirst, was die Sünde deines Lebens ist, die dich von Gott fernhält. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber das eine, das weiß ich. Wenn du mit ehrlichem Herzen zu Gott sagst, Herr, zeig mir mal, woran es bei mir liegt. Warum ich nicht richtig zu dir komme. Da wird er dir den Star stechen und er wird dir den wunden Punkt zeigen. Und wenn du erstmal erkannt hast, warum du nicht vom Fleck kommst, dann löse dich von dem und mach's wie dieser blinde Mann, der seinen hinderlichen Mantel eben zurückließ. Dann trenne dich doch endlich von deinen falschen Freunden und gib deine egoistische Lebensweise auf und schmeiß doch endlich mal deinen lächerlichen Talisman in die Mülltonne und lass das lügen und hör auf, Material zu klauen in deinem Betrieb. Das sind manchmal Kleinigkeiten, die einen Menschen daran hindern, dass er nicht zu Gott kann. Sieh mal, wenn jetzt einer auf die geniale Idee käme, er möchte diese Kirche finster machen, da muss der nicht 3 Meter Kabel raussäbeln, sondern da genügt ein Schnitt von wenigen Millimetern durch die Leitung und wir sitzen hier im Finstern. Und das braucht keine riesengroße Sünde sein, du brauchst keinen Mord und keine Abtreibung begangen zu haben, um von Gott ferne zu sein. Es ist manchmal eine Kleinigkeit, eine winzige Kleinigkeit. Es sind manchmal bloß die Glühbirnen, die du in deinem Betrieb klaust, für deine privaten Zwecke. Irgendeine Kleinigkeit, die du gar nicht für voll nimmst. Die Schuld daran ist, dass dein Leben so finster aussieht. Als ich zu meiner ersten Evangelisation fuhr, da hatten sie mir so einen grünen Trabant gegeben und ich saß da drin und fuhr und fuhr und da blieb er dann stehen, glücklicherweise. Und ich hatte keine Ahnung, was ich mit dem Ding nun machen sollte. Da haben sie mich dann mit dem Traktor abgeschleppt und ich fuhr im Schlepp eines Traktors in das Dorf da ein. Und dann hat ein Mechaniker da drin rumgewühlt und da hat er gefunden, dass in der Düse ein kleines Stäubchen drin war. Das muss kein Achsenbruch sein, dass ein Auto mit einer ganzen Anlage und einem Evangelisten im Dreck stecken bleibt, sondern da genügt ein kleines Stäubchen. Das muss kein Ehebruch sein, dass dein Leben stocken bleibt und dass es finster ist. Da genügt manchmal schon irgendeine Kleinigkeit. Ich will euch eine Geschichte erzählen. Als der amerikanische Bürgerkrieg war und die Nordstaaten die Südstaaten besiegt haben, da war eine Besprechung des Siegers, das war Abraham Lincoln, nach dem der Tabak benannt ist, und mit den anderen Generälen. Und die standen vor einem Tisch, auf dem lag die Landkarte Amerikas. Und die besiegten Generäle, die sagten, wir wollen dieses Stück Land hier ausliefern, aber dieses Stück hier, das wollen wir für uns behalten. Und ein General nach dem anderen machte so einen Vorschlag. Ein Stückchen wollen wir geben dem Sieger, aber ein Stück wollen wir behalten. Und als die alle fertig waren, da legte Abraham Lincoln seine Hand auf die ganze Karte Amerikas und sagt, meine Herren, meine Regierung beansprucht das alles. Und so ist es bei Jesus auch. Jesus legt die Hand auf dein Leben und kommt nur nicht an und sagt, also das bisschen und das bisschen, das will ich für mich behalten. Sondern er sagt, mein lieber Mann, ich beanspruche dich ganz. Ich will dich ganz haben und alles, was dein Leben ausmacht. Wenn Jesus dich ruft, da musst du bedingungslos alles, was dich hindern könnte, zu ihm hinzukommen, das musst du loslassen. Das musst du loslassen und aufspringen. Das ist der nächste Schritt. Er ließ seinen Mantel liegen und sprang auf. Bist du überhaupt schon mal aufgesprungen? Ich meine, hast du schon mal ernsthaft, außer so ein paar läppischen Diskussionen, hast du schon mal ernsthaft etwas unternommen, um zu Gott wirklich hinzukommen? Ich möchte mal bei dieser Gelegenheit ein Wort an die alteingesessenen Christen richten. Die Hölle ist vollgestopft mit frommen Leuten, die ihr Leben lang auf der Kirchenbank auf ihren Vorurteilen gesessen haben und die nie aufgestanden sind, um ein Zeugnis für den lebendigen Gott abzulegen, die blind gewesen sind für die Probleme ihrer Nächsten und die taub gewesen sind für die Hilfeschreier der Leute, die irgendeine Hilfe brauchten. Wir sollen ein Leben der Heiligung führen. Und das heißt, wenn wir Gott unser Leben gegeben haben, da muss alles, was unser Leben ausmacht, unter seiner Herrschaft stehen. Es gibt so viele Menschen, die führen das Leben eines frommen, braven Spießbürgers, aber nicht das Leben der Heiligung. Und Gott sagt, ohne Heiligung wird niemand mich sehen können. Wer hier nicht aufgestanden ist, um sich zu Jesus zu bekennen, der wird dann am Tag der Auferstehung in die Hölle abfahren. Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und wer mich nicht bekennt vor den Menschen, den werde ich nicht bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und denen, die heute mit Jesus anfangen wollen und die in dieser Woche schon mit Jesus angefangen haben, denen möchte ich sagen, werdet um Himmels Willen nicht solche frommen Pflaumen, die sich nun auf ihrer Taufe oder ihrer Bekehrung ein Leben lang ausruhen. Die Bekehrung, das ist in jedem Falle nur ein Schritt. Es ist der erste und entscheidende Schritt zu Jesus, aber dem müssen noch viele, viele andere Schritte folgen. Weißt du, für solchen frommen Gammlern, die sich nun ein Leben lang ausruhen auf dem, was sie mal mit Gott erlebt haben, von denen haben wir in der Kirche genug. Die haben wir kästenweise, die haben wir Karteikästenweise. Im innerkirchlichen Sprachgebrauch heißen die Karteileichen. Die stehen drin, aber sind tot. Von solchen Leuten braucht Jesus nicht noch mehr, sondern Jesus braucht Leute, die aufstehen, die etwas tun, die tun, was er sagt. Und wenn du tust, was Jesus sagt, dann wirst du auch zu ihm hinkommen. Als der blinde Mann vor Jesus steht, da sagt Jesus zu ihm, was möchtest du, dass ich dir tun soll? Das ist eine merkwürdige Frage, denn Jesus hat ja schließlich gesehen, der Mann war blind. Was soll der sich schon wünschen? Natürlich wird er sich wünschen, dass er sehen kann. Und trotzdem fragt ihn Jesus, was willst du von mir, dass ich dir tun soll? Das ist ganz wichtig. Du musst Jesus fragen, wenn du was von ihm willst. Du musst ihn fragen und du musst wirklich fragen. Weißt du, wenn du stundenlang mit jemand über Jesus diskutierst, da könnt ihr eure Argumente austauschen, was ihr für herrliche Sachen drauf habt, aber da kommst du nicht zu Jesus. Und wenn du mit mir über Jesus diskutierst, ich kann dich da auch nicht hinbringen durch Diskussionen. Na, lange nicht. Wenn du wirklich ernsthaft zu Jesus willst, dann musst du ihn selber anreden. Das ist der allerbeste Rat, den ich dir geben kann. Du kannst stundenlang über den Reichtum eines Millionärs erzählen. Du kriegst deswegen nicht einen einzigen Pfennig von dem. Wenn du was von ihm haben willst, musst du ihn anhauen. Und wenn du von Jesus was willst, dann hau ihn an. Dann sprich ihn an. Dann rede zu ihm, dann frage ihn. Und wenn du Jesus anredest, wirst du auch etwas kriegen. Ich habe immer so das Gefühl, mit dem Glauben, da machen es die Leute sich alles viel zu kompliziert. So kompliziert ist es doch gar nicht. Manchmal kommt mir das vor, als ob die Kirche so wäre, wie die Dame in Berlin. Steht in Berlin eine Dame und da kommt ein kleiner Junge. Und der sagt, können Sie mir sagen, wie ich zum Alex komme? Und da sagt die, also, erst nimmst du mal die Hände aus der Hosentasche. Und dann knippst du mal deine Jacke zu und dann putzt du dir mal die Nase und dann stellst du dich mal ordentlich hin und jetzt richtest du deine Frage nochmal an mich. Und dann sagt er, nee, das ist mir so umständlich, da verlobe ich mir lieber. Und ich habe so das Gefühl, dass wir manchmal in der Kirche viel zu viele Vorschriften machen. Du musst erst das tun und du musst das tun und das und das und das. Und wenn du das alles hast und kannst und weißt, dann kannst du zu Jesus kommen. So kompliziert ist das doch mit dem Glauben gar nicht. Glauben heißt doch nicht, dass du alle möglichen Dinge für wahr hältst, die mal passiert sind. Das ist natürlich die Voraussetzung. Sondern Glauben heißt, das, was passiert ist, dass du es für dich in Anspruch nimmst. Dass du im wahrsten Sinne des Wortes Jesus ansprichst. Heute Abend, da steht Jesus vor der Tür deines Lebens. Und er sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wer meine Stimme hört und mich einlässt, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Das sagt Jesus in der Offenbarung. Und es gilt dir jetzt in dieser Stunde. Heute Abend steht Jesus vor der Türe deines Lebens und klopft bei dir an und fragt, kann ich in dein Leben? Und ich bitte dich, nun schieb doch endlich mal den Riegel deiner Vorurteile auf. Mach doch mal das Tor deines Herzens auf und sag, ja, Herr Jesus, komm in mein Leben. Und wenn du das sagst, wenn du ihn bittest, komm zu mir, dann wird er es tun, so wie er es versprochen hat. Das ist ganz wichtig, dass du ihn anredest. Du selber, das kann ich nicht für dich tun, das kann dein Pfarrer nicht für dich tun, das kann keiner für dich. Du selbst. Du selbst musst zu Jesus sagen, Herr, ja, komm bitte zu mir. Ein Gebet zu Jesus bringt dich schneller zu ihm als 10 Stunden Debatte über ihn. Das gibt Leute, die haben so eine richtige Diskutierwut. Die reden stundenlang über Jesus und weigern sich, ihn persönlich mal anzureden. Weil es denen gar nicht um Jesus geht, sondern bloß ums Diskutieren. Das gibt Leute, die sind so in ihre eigenen Probleme verknallt, dass sie zwar gerne darüber reden, aber die wollen im Grunde genommen gar keine Lösung, weil sie sich ja dann mal ändern müssten und vielleicht was tun müssten. Das gibt Leute, die bekennen egal weg ihre Sünden. Die bekehren sich im Jahr so 2-3 Mal im Durchschnitt. Jeder Pfarrer kennt diese Typen. Die sind aber nicht bereit, sich von ihren Sünden zu trennen. Du sollst deine Sünde nicht bloß bekennen, du sollst dich von ihr trennen. Darum geht's. Es gibt Leute, jeder Arzt kennt diesen Typ, die sind in ihre eigene Krankheit so richtig verliebt. Die wollen im Grunde genommen nicht geheilt werden, weil das so schön ist, wenn man von allen bedauert wird und alle müssen so Rücksicht nehmen und Mitleid haben. Jesus kennt die Leute. Ganz genau. Und er kennt auch dich. Und deshalb fragt er den blinden Mann und fragt er auch dich, was willst du eigentlich von mir? Mensch, bist du dir darüber im Klaren, was das für dich für eine Chance ist? Jesus, der von sich sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Der fragt dich, was willst du? Also bitte, dann sag's ihm doch. Sag ihm doch, ja Herr, ich möchte glauben. Ich möchte Freiheit von meiner Sünde. Ich möchte ein neues Leben. Und sag noch alles dazu, was du sonst noch brauchst. Deine großen und deine kleinen Wünsche, ich möchte einen Ehepartner. Ich möchte einen anständigen Job. Ich möchte eine Wohnung. Ich möchte Freunde. Ich möchte mich einmal im Leben wieder richtig freuen können. Und wenn du das zu Jesus sagst, dann wird er nicht zu dir sagen, ja, wart ab, bis du im Himmel bist, dann kriegst du Freunde und Freude und Wohnung in Ewigkeit. Amen. Das ist eine Vertröstungsmasche, die die Kirche jahrhundertelang gesponnen hat. Und das wird uns heute noch zu Recht vorgeworfen. Jesus hat sich solche billigen Tricks niemals erlaubt. Jesus ist doch nicht gekommen, um die Menschen irgendwohin zu vertrösten, sondern um die Menschen zu retten. Wenn ich am Absaufen bin, dann nützt mir es doch nichts, wenn einer vorbeikommt und sagt, also strampeln Sie mal ein bisschen weiter, heute Abend nach Sonnenuntergang, da kommt ein Lebensretter hier vorbei. Den Lebensretter, den brauche ich gleich, nicht erst später, da bin ich weg. Bist du am Absaufen? Steht dir das Wasser deiner Angst bis zum Halse? Und gehst du vielleicht unter in deinen Problemen? Mann, du brauchst dich doch gar nicht alleine abzustrampeln. Hast du doch gar nicht nötig. Klammere dich doch einmal an diesen Jesus und lass dich von ihm aus deiner Misere endlich rausziehen. Ruf ihn an und er wird dir helfen. Zu dem blinden Mann hat Jesus auch nicht gesagt, ja, eine Blindenheilung, das ist natürlich ein medizinisches und theologisches Problem. Da ist hienieden nichts zu machen. Aber warte, wenn du im Himmel bist, dann wirst du die Engel nicht bloß sehen, du wirst sie auch hören und was weiß ich alles. Das wäre doch übel, wenn Jesus uns mit unseren Problemen auf ein Jenseits verweisen würde. Das neue Leben, das kannst du hier auf dieser Erde kriegen, wenn du willst, heute Abend. Das neue Leben geht nicht los, wenn dein Sargdeckel über dir zugeklappt wird, sondern das ewige Leben beginnt für dich in dem Augenblick, wo du bewusst sagst, Herr Jesus, mit dir möchte ich leben. Ich denke nicht daran, euch in irgendeine ferne Zukunft zu vertrösten, sondern ich sage dir im Namen von Jesus, du kannst heute gerettet werden. Als der blinde Mann gesagt hat, Herr, ich möchte sehen können, da heißt es hier in der Bibel, gehe hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und augenblicklich konnte er wieder sehen und folgte ihm nach auf seinem Wege. So, fragst du jetzt immer noch, wie kann ich eine persönliche Begegnung mit Jesus haben? Da sage ich dir nochmal, du hast jetzt die Gelegenheit dazu. Denn der lebendige Jesus ist hier, er ist gegenwärtig, er steht vor dir. Du kannst ihn zwar nicht sehen. Hat ihn denn etwa der blinde Mann damals vor sich gesehen? Der blinde Mann, der hat damals nur gehört, wie sie alle von ihm geredet haben, so wie ihr eine Woche lang jetzt immer nur meine Stimme gehört habt, wie ich von ihm geredet habe. Und als sie den blinden Mann bei der Hand nahmen und vor Jesus hinführten, so wie ich jetzt eine halbe Stunde versucht habe, euch bei der Hand zu nehmen und bis vor Jesus hinzuführen. Und als sie ihm sagten, Mann, du stehst unmittelbar vor ihm, hat er immer noch nichts gesehen. Der war doch blind. Aber der hat es, obwohl er nichts sah, der hat es geglaubt. Der hat es geglaubt, als man ihm sagte, Jesus ist da. Und mehr kann ich da auch nicht sagen. Das ist eigentlich überhaupt alles, was ich dir sagen kann. Und wenn du alles vergisst, was du in dieser Woche gehört hast, dann merk dir wenigstens diesen einen Satz. Es ist die Hauptsache, die ich dir mitteilen möchte. Jesus ist da. Und er ruft dich. Und ich kann dich bloß bitten, lass ihn doch heute Abend nicht an dir vorbeigehen. Und jetzt entschließ dich, ob du sitzen bleiben willst in deinem alten Leben oder ob du aufstehen willst und in dein neues Leben kommen willst. Gott segne deinen Entschluss.
Wir wollen beten. Ich danke dir, Jesus, dass du da bist. Ich danke dir, dass du unser Herz und unsere Gedanken kennst und dass du durch deinen Geist die Tiefen unserer Seele erforscht hast. Ich danke dir, dass du darauf wartest, dass wir mit dir gehen. Amen.